Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Die deutschen Fußballerinnen treffen heute im letzten Vorrundenspiel dieser Europameisterschaft auf Finnland. Anstoß um 21 Uhr. Alle Infos zu dieser Partie gibt's gleich. Außerdem sprechen wir in dieser Sendung mit Sabine Mamitsch, der Vizepräsidentin des DFB. Sie ist in England mit dabei und erzählt, wie viel EM-Begeisterung in England momentan wirklich herrscht und was genau der englische Fußball dem deutschen im Frauenbereich noch voraus hat. Natürlich blicken wir in dieser Sendung auch auf die Tour de France, wo in diesen Tagen neben dem Sportlichen vor allem das Thema Corona heiß diskutiert wird. Und in den USA finden momentan nicht nur die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, sondern auch die World Games statt, die Spiele für alle nicht-olympischen Sportarten. Da gab es heute Nacht Gold für die deutschen Beachhandballerinnen. Wir sind dazu später verabredet mit Amelie Möllmann, die als wertvollste Spielerin des Turniers ausgezeichnet wurde. Die deutschen Fußballerinnen stehen vor diesem letzten EM-Vorrundenspiel gegen Finnland als Gruppensieger schon fest. Das gibt natürlich auch der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Spielraum für Experimente heute Abend. In gut 2 Stunden wird die Partie angestoßen. ARD-Reporterin Tabia Kunze ist dann im Stadion in Milton Keynes mit dabei. Frau Kunze, wird denn tatsächlich auch experimentiert im deutschen Team heute Abend?
Ich würde nicht so weit gehen, das Ganze als Experiment zu bezeichnen, aber ich glaube, heute werden ein bisschen die Belastungen verteilt im deutschen Team. 5 Spielerinnen werden auf jeden Fall nicht dabei sein. Lea Schüller weiterhin Corona-positiv und im Teamhotel in London geblieben. Dann sind Lena Oberdorf und Felicitas Rauch gelb gesperrt und Lina Magul und Sidney Lohmann werden geschont. Also die sind alle nicht dabei. Und dann ist eben die Chance da, zum Beispiel mal für eine Laura Freigang, die bisher noch gar nicht gespielt hat, heute mal im Sturm ihre ersten EM-Minuten zu erleben. Auch eine Nicole Anjomi hat noch nicht gespielt. Also ich glaube, da werden heute einige frische Kräfte auch reinkommen. Aber die Bundestrainerin wird jetzt nicht ihr Gerüst, das sich bis hierhin so stark präsentiert hat, komplett über den Haufen werfen.
Mit Österreich steht ja auch schon der Gegner im Viertelfinale dann fest. Kann diese Partie heute gegen Finnland schon als Testlauf angesehen werden oder sind die beiden Mannschaften dafür doch zu verschieden?
Ja, das ist schwierig. Also Österreich hat eine deutlich höhere Qualität als Finnland. Ich vermute, dass sich die Finninnen heute relativ aufs Verteidigen beschränken werden. Sie sind ja auch schon ausgeschieden oder stehen schon als Gruppenletzte fest in der Gruppe. Das heißt, die werden heute, glaube ich, nach vorne hin nicht viel Initiative zeigen. Und die Österreicherinnen können das aber. Die können über die Flügel spielen, die können flanken. Die haben vorne eine Nicole Biller im Sturm, die vorletzte Saison Bundesliga-Torschützenkönigin geworden ist in Hoffenheim. Also da ist schon deutlich mehr offensive Qualität und auch eine ganz starke Torhüterin Manuela Zinsberger im Tor bei den Österreicherinnen. Also das ist schon qualitativ eine andere Hausnummer, als es heute die Finninnen sein werden für die deutsche Mannschaft.
Also die deutschen Fußballerinnen heute gegen sehr defensiv eingestellte Finninnen. Informationen waren das von ARD-Reporterin Tabia Kunze. Anstoß dann heute Abend um 21 Uhr in Milton Keynes. Dann werden auch wieder um die 20.000 Fans im Stadion erwartet. Der Zuschauerrekord bei Europameisterschaften, er wurde in diesem Jahr schon in der Vorrunde eingestellt. Das freut auch Sabine Mamitsch, die Vizepräsidentin des DFB, die seit März beim DFB für Frauen und Mädchen zuständig ist. Sie begleitet das DFB-Team in diesen Tagen und ist vor Ort mit dabei. Deshalb habe ich sie vor der Sendung zunächst einmal gefragt, ob denn diese EM-Begeisterung in England auch außerhalb der Stadien zu spüren ist.
Also ich finde schon, also wenn wir als Mannschaft durch die Gegend laufen, also auch zum Training, dann kommen immer einige und sagen, deutsches Team und winken. Und in den Stadien ist eine großartige Stimmung. Also es sind ja nicht nur alles deutsche Fans bei den deutschen Spielen oder eben dänische beziehungsweise spanische Fans. Das ist ja eher die kleine Masse. Und da ist wirklich ein richtiger Hype. Also wenn man das England-Spiel gestern gesehen hat, da ist ja, die flippen da ja förmlich aus. Ne? Das ist, die Engländer haben da ja auch eine richtige Verbundenheit mit ihrem Team. Und also es ist schon eine großartige Atmosphäre. Es ist super.
Jetzt ist die Begeisterung in England nicht nur bei der Europameisterschaft groß, auch was den Ligabetrieb angeht. Geht England voran in Europa, hat auch Deutschland zum Beispiel, was den Zuschauerschnitt in der Bundesliga angeht, schon weit überholt. Was funktioniert denn in England im Bereich Frauen im Fußball besser als in Deutschland?
Ja, also ich weiß nicht, ob es der Schachzug ist, die Premier League dazu zu verpflichten, eine Frauenmannschaft zu haben. Das ist in Deutschland ja nicht so. Das ist auch nicht unser Ziel, auch nicht in naher Zukunft, weil wir davon ausgehen, dass wir gesagt haben, die Engländer müssen das eigentlich selber merken, dass sie einen Zugewinn haben, wenn sie auch eine Frauenmannschaft haben. Das ist das eine, dann nehmen die Engländer auch ziemlich viel Geld in die Hand. Also das ist nicht nur so, wir haben ein Frauenteam, sondern wir sponsern sie auch und wir statten sie aus. Die können die Trainingsbedingungen nutzen und das macht sie natürlich auch wieder attraktiv. Das heißt, wenn man mehr Geld hat und entsprechende Trainingsbedingungen, dann zieht das natürlich auch Spielerinnen aus anderen Ländern an, die dann nach England gehen, zum FC Chelsea oder wo auch immer hin und dann sagen, das ist Top-Bedingungen, so wie ich hier trainieren kann, hier kann ich mich weiterentwickeln. Und da sind wir noch nicht in Deutschland mit den Standards. Das sind einige Vereine, die jetzt in der Bundesliga spielen, die diese Rahmenbedingungen einfach nicht haben. Das, ich sag mal, das ist in Bayern so und das ist in Wolfsburg so und bei der Eintracht jetzt, seitdem die eben bei der Eintracht waren, sind auch so. Aber vorher war das in Frankfurt auch nicht gegeben. Die mussten immer hin und her fahren und irgendwelche Plätze haben. Und da hinken wir noch hinterher. Und das ist etwas, was wir dringend benötigen.
Wie kann denn der DFB dabei helfen, diese Lücke zu schließen?
Ja, also wir werden die Zulassungsvoraussetzungen verschärfen. Also dass die Platzanlagen, Flutlicht, dass auch Ausweichplätze, dass die natürlich entsprechende Standards haben. Dass die Manager, Ausstattung der Trainer, Trainerin, medizinische Abteilung, dass sowas verlangt wird von Vereinen. Dass das eine Kommunikation, also Sichtbarkeit, da hatte ich ja eben schon erwähnt, dass der DFB in dieser Stelle beziehungsweise mehrere Stellen jetzt geschaffen hat, um daran zu arbeiten, also Social Media besser zu bedienen. Ich glaube, das sehen Sie auch im Netz, ob das nun Instagram ist oder TikTok. Wir sind überall abgebildet und das ist natürlich die junge Generation, die wir damit auch treffen. Und das andere ist natürlich auch, dass Verhandlungen mit den TV-Sendern durchgeführt werden, denn die Sendezeit 21 Uhr in Deutschland ist natürlich die Top-Sendezeit und das daran krankte es ja bis jetzt auch. Das heißt, wenn wir Länderspiele hatten oder auch Bundesligaspiele, dann müssen wir halt immer gucken, wo spielen die immer parallel zu den Männern, wer geht dann zu den Frauen. Und das sind alles so kleine Eckpfeiler, das kann der DFB dafür tun.
Jetzt war vor allem medial die Debatte groß in den letzten Tagen während dieser Europameisterschaft um die Themen Equal Pay und Equal Play, also gleiche Bezahlung und gleiche Voraussetzungen wie bei den Männern. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja da in diese Debatte eingemischt und hat getwittert, wir haben 2022 Frauen und Männer, die sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für die Nationalmannschaften. Wie haben Sie denn als DFB-Vizepräsidentin auf diesen Tweet reagiert?
Genauso wie Oliver Bierhoff, der könnte gerne mal zum Gespräch kommen. Die Spielerinnen, wenn man die fragt, die sind mit der Prämie 60.000 super zufrieden, weil das viel mehr ist als bei der letzten Europameisterschaft. Und wir zahlen die höchste Prämie von allen Ländern, die an der Europameisterschaft teilnehmen. Und wenn Sie das mal in Relation setzen, Deutschland kann, wenn wir den Titel gewinnen, maximal 2,1 Millionen erwirtschaften. Wenn die Männer den Titel gewinnen, 28 Millionen. Da können Sie sich ja vorstellen, also wenn wir auch 400 Euro bezahlen würden pro Spielerin, dann wären die 2,1 Millionen weg. Deswegen konnten die Männer natürlich mehr ausschütten. Also das hat ja auch nicht was mit Deutschland zu tun, sondern tatsächlich auch mit der UEFA oder der FIFA, die ja viel mehr Geld ausschütten. Und wenn Spanien zum Beispiel sagt, wir machen Equal Pay, dann machen die das nämlich prozentual. Die zahlen 2% und dann nennen sie es Equal Pay, der Summe, die ausgeschüttet wird. 2% von 2 Millionen oder 2% von 28 Millionen. Da ist nämlich auch nichts anderes. Frankreich zahlt zum Beispiel, so wie es kommuniziert ist, nur 24.000 Euro Prämie. Also das hört sich so ziemlich so an, als wenn der DFB alles verkehrt macht. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und da ist Oliver Bierhoff als Verantwortlicher auch ein guter Gesprächspartner und das soll auch in Zukunft sich noch weiter annähern, aber das ist ja erstmal der erste Step. Und die Frauen haben auch gesagt, 60.000, das ist wahnsinnig viel Geld. Also einige müssen ja noch nebenbei arbeiten. Das ist ja nicht so, dass alle tatsächlich ohne Job trainieren für die Bundesliga. Da müssen wir hinkommen, dass wirklich alle Spielerinnen erstmal so bezahlt werden, dass sie genügend Geld haben, dass sie nicht nebenbei noch arbeiten müssen.
Ich will nochmal zum Abschluss zurückkommen zu Olaf Scholz, der ja auf Twitter auch sehr aktiv dieses Turnier verfolgt. Das ist natürlich das eine. Präsenz zeigen ist dann das andere. Haben Sie denn persönlich schon eine Zusage von Olaf Scholz oder von anderen Regierungsvertretern, bei diesem Europameisterschaftsturnier in England dann auch mal ein Spiel live mit anzuschauen, wie es ja Angela Merkel bei den Männern regelmäßig getan hat?
Bis jetzt noch nicht. Es kann, also es heißt immer so, es hat sich vielleicht angekündigt, aber eine richtige Zusage haben wir noch nicht. Und ich glaube, dass, also falls wir ins Halbfinale kommen sollten, wovon ich natürlich stark ausgehe, da kann ich mir schon vorstellen, dass dort einer der Minister, Ministerinnen daran teilnehmen werden. Und beim Finale kann ich mir schon vorstellen, dass Olaf Scholz, oder könnte ich es mir auf jeden Fall wünschen, dass er dann sagt, naja gut, Angela Merkel hat das auch gemacht und jetzt bin ich derjenige, der jetzt auch gefragt ist. Ich kann aber in seinen Terminkalender nicht gucken. Das ist immer eine gute Auszeichnung auch für die Mannschaft. Steinmeier hat ja das Pokalendspiel der Frauen begleitet und das war total angenehm, ihn auch dabei zu haben. Und das ist natürlich auch eine große Wertschätzung. Also von daher hoffe ich natürlich, dass Olaf Scholz die Chance wahrnimmt, wenn wir im Endspiel sind.
Sagt DFB-Vizepräsidentin Sabine Mamitsch. Eine längere Version des Interviews finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Dort erzählt Sabine Mamitsch dann unter anderem, wie der DFB versuchen wird, den Hype, der jetzt während der EM auch in Deutschland zu spüren ist, dann nach der EM auch in den Liga- und Vereinsalltag mitzunehmen. Neben der Europameisterschaft findet momentan auch der Afrika-Cup der Frauen in Marokko statt. Dort steht unter anderem die sambische Mannschaft im Halbfinale. Sambia hat im Viertelfinale den Senegal im Elfmeterschießen geschlagen und steht jetzt unter den besten vier Mannschaften, obwohl Sambia bei diesem Turnier auf gleich drei Stammspielerinnen verzichten muss, darunter auch Kapitänin Barbara Banda. Barbara Banda ist die unangefochtene Führungsspielerin im Team, gehörte letztes Jahr bei den Olympischen Spielen zu einem der Stars des Turniers, als sie in zwei Spielen in Folge einen Hattrick erzielte. In Marokko darf sie aber nicht mitspielen, weil ihre Testosteronwerte zu hoch sind. Ähnlich wie bei zwei anderen Mitspielerinnen auch. Da kommen Erinnerungen hoch an die südafrikanische Läuferin Caster Semenya, die ja aus ähnlichen Gründen vom Leichtathletik-Weltverband vor ein paar Jahren ausgeschlossen wurde. Sind diese beiden Fälle zu vergleichen? Das habe ich vor der Sendung ARD-Korrespondentin Jana Gent gefragt.
Ja, absolut, das kann man. Anderer Sport zwar, aber ähnliches Problem. Bei Caster Semenya, da waren es ja eben auch die hohen Testosteronwerte, die ja seit Jahren schon Thema bei ihr sind. Und das ist jetzt bei Barbara Banda eben auch der Punkt. Testosteron, das muss man ja vielleicht auch dazu sagen, ist nun mal ein Hormon, das eine anabole Wirkung hat, also eine muskelaufbauende. Und naturgegeben haben Männer davon einfach mehr als Frauen. Und deshalb kommt es ja dann eben auch immer zu den Unterschieden in der Leistung. Frauen haben tatsächlich auch Testosteron in ihrem Körper, aber eben nicht so viel. Und da fällt dann eben auch sofort auf, wenn es bei einzelnen Athletinnen mal einen höheren Wert gibt als bei anderen Frauen und also bei den meisten anderen Frauen. Und das ist bei Barbara Banda eben der Fall. Und das war auch bei Caster Semenya so. Und denen wird dann nachgesagt, wegen des hohen Testosteronspiegels hätten sie einen Vorteil gegenüber allen anderen Athletinnen. Und die Diskussion, die wird jetzt auch schon seit ein paar Jahren geführt, aber bei den Männern eben nicht. Und auch nicht jeder Kicker hat ja genau die gleiche Menge Testosteron im Blut. Da gibt es wahrscheinlich auch große Variationen. Aber Barbara Banda ist jetzt eben nur ein weiteres Beispiel dafür, dass die Diskussion in diesem Bereich geführt werden muss.
Jetzt sind Ihre Testosteronwerte wahrscheinlich auch dem sambischen Fußballverband und dem afrikanischen Fußballverband schon länger bekannt. Wieso wurde sie jetzt erst trotzdem ein paar Tage vor dem Turnier aus der Mannschaft genommen?
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich nichts Neues. Das weiß man in Sambia. Und Barbara Banda hat bei den Olympischen Spielen letztes Jahr ja nun mal gespielt. Sie haben es gesagt, mit den Hattricks hat sie Geschichte geschrieben für Sambia. Der sambische Fußballverband, der wollte ursprünglich ja auch mit Banda nach Marokko zum Afrika Cup fahren. Er wollte, dass sie spielt. Und er hat wahrscheinlich bis zuletzt gehofft, dass das auch klappt. Aber die Afrikanische Fußballunion, die verlangt nun mal, dass vor dem Turnier alle Spielerinnen getestet werden. Und dazu gehört auch, wie es offiziell genannt wird, ein Geschlechtsüberprüfungsverfahren. Und Barbara Banda hat die Kriterien eben nicht erfüllt. Ihre Testosteronwerte waren einfach zu hoch. Und deshalb wollte man wohl sicher gehen. Deshalb ist das alles erst kurz vor dem Turnier von den Fußballbehörden entschieden worden.
Wie ist das Ganze denn in Sambia selbst aufgenommen worden?
Ach ja, also der sambische Fußballverband, der war prinzipiell sehr vorsichtig. Der hat das nur so ausgedrückt, dass aus medizinischen Gründen Barbara Banda nicht würde mitspielen dürfen. Aber insgesamt war das ein richtiger Aufschrei, weil Barbara Banda eben eine Ikone ist in Sambia. Sie ist Vorbild für viele. Sie hat eine Stiftung für junge Mädchen und für Frauen. Und sie war eben auch die Kapitänin. Und ohne Zweifel ist sie eine der besten Spielerinnen. Die einhellige Meinung in Sambia, die war einfach, dass das unfair ist. Barbara Banda dürfe nicht bei den Frauen spielen, bei den Männern aber eben auch nicht. Wo solle sie denn spielen, haben ganz viele gefragt. Und wenn ich zu ganz anderen Fragen mit Sambian zu tun hatte in den vergangenen Tagen, da war immer wieder Barbara Banda Thema. Also ich merke schon, da gibt es einen Gesprächsbedarf, glaube ich. Und das ist in den vergangenen Tagen aber durchaus dann doch ein bisschen weniger geworden, ein bisschen leiser, eben weil das Team tatsächlich was reißt. Gerade noch vorhin habe ich mit einem Reporter in Lusaka in der Hauptstadt telefoniert und der hat auch gesagt, Barbara Banda spiele jetzt zwar nicht, aber das ganze Team sei pure Qualität und Leidenschaft. Also unglücklich klang der jetzt dann doch eher nicht. Es läuft doch für Sambia.
Genau, sie stehen jetzt im Halbfinale. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass sich Sambia schon für die Weltmeisterschaft dann in einem Jahr qualifiziert hat. Wird Barbara Banda dort dann spielen dürfen?
Na, das Turnier ist ja Sache der FIFA, also des Weltfußballverbands. Und wenn es nach den jetzigen Regeln geht im nächsten Jahr, dann wird Barbara Banda da auch nicht spielen dürfen. Aber die FIFA, die hat schon angekündigt, ihre Regeln zumindest mal überprüfen zu wollen. Medienberichten, also speziell in britischen, liest man das, dass die Grundlage für die Neuausrichtung eine wissenschaftlich fundierte sein soll. Also sprich, der Wille ist da, eine neue Richtlinie aufzustellen. Aber jetzt gibt es eben auch den Zeitdruck, weil Fakten geschaffen wurden. Sambia ist für die WM qualifiziert und Barbara Banda ist 22. Also sie wird sehr wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr Fußball spielen. Die Diskussion, die läuft in vielen anderen Sportarten ja übrigens auch. Es müssen Lösungen her. Und wie kompliziert es ist, das merkt man vielleicht in der Leichtathletik und bei Caster Semenya aus Südafrika. Sie hat neulich noch getwittert, gemäß des Weltleichtathletikverbands sei sie ein Mann, wenn es um 400, 800, 1500 und 1600 Meter Strecken geht. Sie sei aber eine Frau, wenn es um Kurzstrecken geht, 100 und 200 Meter und um Langstrecken. Also da hört man dann wahrscheinlich schon mal raus, einfach wird es definitiv nicht.
Sagt AD-Korrespondentin Jana Gent. Caster Semenya startet übrigens in dieser Woche bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft nicht über die 800 Meter Distanz, sondern bei den Frauen über die 5000 Meter. Das Thema Inklusion, es rückt auch im Breitensport immer mehr in den Fokus. Der Stadtsportbund Aachen ist der erste Sportverband in Deutschland, der jetzt auch eine Ausbildung zum Übungsleiter für Inklusion anbietet. Ein Konzept mit großem Erfolg, wie Peter Kolakowski festgestellt hat.
10 junge Frauen und Männer stehen im Kreis und spielen sich gegenseitig Bälle zu, was nicht ganz einfach ist, denn alle tragen Brillen, die ihr Sehfeld bis auf einen ganz kleinen Ausschnitt drastisch einschränken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen erspüren, wie sich Sportlerinnen und Sportler mit einer starken Sehbehinderung fühlen und mit welchen Widrigkeiten sie im Sport umgehen müssen. So können sie später als ausgebildete Trainerinnen und Trainer viel besser auf die Befindlichkeiten von Kursteilnehmern mit einer Beeinträchtigung eingehen. Der Lehrgang ist Teil einer bundesweit bislang einmaligen Ausbildung zum Übungsleiter C Inklusion, erklärt Sina Ekbalpur, die selbst eine Beeinträchtigung hat. Ekbalpur ist Inklusionsmanagerin beim Stadtsportbund Aachen und hat vor kurzem an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen ihren Master in sozialer Arbeit abgeschlossen. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit und einer wissenschaftlichen Studie hat sie die Ausbildung zur Übungsleiterin Inklusion entwickelt und in die Praxis umgesetzt. Zwar gibt es in den Ausbildungsangeboten der Landessportbünde und des Deutschen Olympischen Sportbundes bereits viele Lehrgänge, wie die oder den Übungsleiter für Breitensport, für Leichtathletik oder für den Sport mit Älteren. Was aber fehlte, war der Übungsleiter für Inklusion. Während sich die Auszubildenden in der Halle jetzt in Rollstühle setzen und Handball spielen, erklärt Sina Ekbalpur das Konzept.
Wir brauchen Übungsleiterinnen, die sowohl fundiertes Fachwissen im Bereich Sport haben, aber auch im Bereich Inklusion. Wie setze ich das um? Wie gehe ich mit Menschen mit Beeinträchtigungen um? Und aufgrund meiner eigenen Beeinträchtigung, ich bin Rollstuhlfahrerin, aufgrund meiner Gleisknochenerkrankung, ja, beschäftige mich das schon mein ganzes Leben. Und ich habe in der Stadt Aachen das Angebot der Rollstuhlhandballer aufgebaut. Und da ist es wirklich so, Sie müssen sich vorstellen, die Gruppe besteht aus, ich sag jetzt mal, Hälfte-Hälfte, ja, 50% der Menschen, die dort Handball spielen, haben eine eigene Beeinträchtigung und die anderen, das sind Handballer aus dem Verein, die sagen, es macht mir so viel Freude, mich in den Sportrollstuhl zu setzen und in dem Moment ist der Rollstuhl das Sportgerät und alle sitzen im Rollstuhl und machen den Sport und es geht nicht um die Beeinträchtigung, weil die wird völlig zweitrangig.
Das bestätigt auch Professorin Dr. Ute Antonia Lammel von der Katholischen Hochschule NRW mit Forschungsschwerpunkt Gesundheitsförderung und sozialer Arbeit. Ihre Abteilung arbeitet unter anderem auch mit dem Aachener Stadtsportbund eng zusammen, Denn in Sportspielen, so Lammel, ließen sich auf natürliche Weise Hürden und Brücken überwinden und gleichzeitig Respekt und Akzeptanz fördern, sei es im klassischen Sportverein oder auch ganz generell in der sozialen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Wenn ich das richtig sehe, ist das wirklich ein Novum, das zu machen, dass wir eben nicht nur Konzepte propagieren und die auch lehren, sondern es geht bei uns an der Hochschule in sozialer Arbeit auch um Erfahrungstraining, Erfahrungslernen.
In der soeben abgeschlossenen Pilotphase wurde die Inklusionsausbildung daher zuerst mit Studentinnen und Studenten erprobt, die soziale Arbeit studieren, wie zum Beispiel Jan Fassbender. Künftig sollen aber alle im Sport Engagierten und an einer Übungsleiterausbildung mit dem Schwerpunkt Inklusion Interessierte an einem solchen Lehrgang teilnehmen können.
Ich bin auch schon sehr inspiriert von den praktischen Bezügen und habe auch schon eigene Ideen durch die Ausbildung erlangen können. Möchte auch in meinem Sportverein, in dem ich tätig bin, inklusive Angebote einrichten oder mich darum bemühen. Und die Impulse haben mir dabei sehr geholfen.
Eine solche Ausbildung wäre daher für alle Sportvereine ein echter Gewinn, freut sich auch Björn Jansen, erster Vorsitzender beim Aachener Stadtsportbund. Viele redeten zwar über das Thema, aber die wenigsten in Vereinen und Verbänden hätten die Praxis und das Wissen. Das wolle der Stadtsportbund ändern. Auch logistische Probleme für Inklusion, wie zum Beispiel Barrierefreiheit, lässt Jansen nicht gelten.
Es gibt natürlich die nach DIN ausgestattete Sporthalle, die ist nicht unbedingt barrierefrei. Darum geht es aber in der Umsetzung vom barrierenfreien Sport gar nicht. Das kann auch in einer Behinderteneinrichtung sein, dass man einfach mal in einem Essensraum Volleyball spielt. Wir müssen dann auch nicht immer das Transportthema zu den Hallen so groß aufblähen. Ja, wir müssen uns bewegen, auch als Vereine, als Anbieter von Sport, dass wir inklusiv denken und das nicht unbedingt nur an Baulichkeiten festmachen. Das ist nämlich die große Bremse.
Schwerpunkt der Inklusionsausbildung ist daher weniger theoretisches oder medizinisches Wissen über Beeinträchtigungen, als vielmehr der Blick auf die Wünsche der Sporttreibenden und deren praktische Umsetzung. Der Stadtsportbund Aachen hat gleichzeitig für Sportvereine und Verbände einen beispielhaften und an der Praxis orientierten Wegweiser für Inklusion im Sport erstellt und will jetzt auch alle Landessportverbände auf das Bildungsangebot aufmerksam machen. Für eine solche bundesweite Ausbildung sprechen auch die Forschungsergebnisse, die Sina Ekbalpur vorgelegt hat. Fast alle befragten Vereine und Übungsleiterinnen und Leiter sind der Meinung, dass eine solche Qualifikation einer der wichtigsten Faktoren für gelungene Inklusion im Sport ist. Mit der neuen Ausbildung hat der Stadtsportbund also ganz offenbar ins Schwarze getroffen.
Ein Beitrag von Peter Kolakowski über den neuen Inklusionstrainerlehrgang in Aachen. 19.33 Uhr, es wird Zeit für den tagesaktuellen Sport hier in Sport am Samstag. Und da kommt man heute natürlich um eine Meldung nicht herum. Robert Lewandowski wechselt nach langem Hin und Her jetzt doch vom FC Bayern München zum FC Barcelona. Taufik Khalil hat die Einzelheiten.
Jetzt ist es ganz offiziell. Im Rahmen der Teampräsentation in der Münchner Allianz Arena hat der FC Bayern bestätigt, dass sich der bayerische FCB mit dem aus Barcelona auf den Wechsel von Robert Lewandowski ans Mittelmeer geeinigt hat. Rund 50 Millionen bekommen die Bayern für den bald 34-Jährigen, der in seinen 8 Jahren in München 8 Meisterschaften, die Champions League und 2 Weltfußballertitel gewonnen hat. Vor einigen Wochen noch hat Clubchef Oliver Kahn Lewandowskis Abgang mit einem »Er hat noch Vertrag bis 2023«, den wird er auch erfüllen. Basta, ausgeschlossen. Jetzt die Kehrtwende bei Kahn.
Vor 2 Monaten hatten wir damals am Marienplatz bei der Meisterfeier ja eine völlig andere Situation. Wir hatten weder ein Angebot für Robert Lewandowski, noch hatten wir irgendwie eine Option für ihn. Und da war es notwendig und auch wichtig, einfach diese Diskussion auch dann mal zu beenden. Und das beste Wort, um eine Diskussion zu beenden, ist nun mal Basta.
Am Morgen hat sich Lewandowski vom Team verabschiedet. Morgen wird er dann in Barcelona erwartet und soll dann sofort mit Barca in die USA fliegen. Dahin reisen auch die Bayern am Montag. Julian Nagelsmann ist froh, dass das Thema nun endgültig vom Tisch ist.
Ja, was ist froh? Grundsätzlich ist es immer gut, wenn Klarheit herrscht in Transferthemen. Sowohl bei Zu- als auch bei Abgängen, glaube ich, ist gut, dass man mit Klarheit dann auch in wichtige Vorbereitungswochen starten kann.
Geplant sei so Nagelsmann erstmal nichts, aber der Transfermarkt ist ja noch bis Ende August offen. Gut möglich, dass die Bayern die 50 Millionen am Ende doch noch in einen Mittelstürmer investieren.
Und während die Bayern noch nach neuen Stürmern schauen, wird in der zweiten Bundesliga schon wieder gespielt. Gestern wurde die Saison durch einen 2:1-Sieg von Aufsteiger Kaiserslautern gegen Hannover eröffnet. Der Saisonauftakt von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld heute, dann aber alles andere als optimal. In Sandhausen gab es eine 1:2-Niederlage, die Detlef Lindner beobachtet hat.
So hat sich die Arminia den Zweitliga-Einstieg nicht vorgestellt. Niederlage einmal Trainerrot, dazu noch Gelbrot. Und es fehlt auch die nötige Zweikampfhärte. Bielefeld kam aber gut in die Partie. Siedler scheiterte mit einem Kopfball. Krüger setzte den Nachschuss an die Sandhäuser Latte. Prompt traf dann aber David Kinsombi für Sandhausen zum 1:0. Okugawa konnte noch vor der Pause für 10 Bielefelder zum 1:1 ausgleichen. Siedler hatte Gelbrot gesehen. Und Neutrainer Uli Forte war schon zuvor auf die Tribüne geschickt worden. Die Arminia fand kaum Mittel gegen giftige Sandhäuser, kassierte nach einer guten Stunde durch Kinsombis zweiten Treffer die nicht unverdiente 1:2-Niederlage.
Arminia Bielefeld verliert also den Saisonauftakt in Sandhausen mit 1:2. Der FC St. Pauli dagegen gewinnt sein erstes Saisonspiel zu Hause gegen Nürnberg mit 3:2. Moritz Kühn.
Vor allem in der ersten Hälfte konnten die Hamburger überzeugen mit starkem Kombinationsspiel und schönen Toren. Irvine per Kopf, Paccarada per unberechtigtem Foul-Elfmeter und Lukas Daschner mit einem Schuss aus 15 Metern sorgten für den 3:0 Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste aus Nürnberg den besseren Start. Dua erzielte das 1:3. St. Pauli verteidigte danach aber kompakt und ließ wenig zu, musste am Ende aber doch nochmal zittern. Innenverteidiger Medic köpfte den Ball in den Lauf zu Nürnbergs eingewechseltem Rechtsverteidiger Enrico Valentini, der in der Nachspielzeit zum 2:3 traf. Danach war aber Schluss. St. Pauli gewinnt mit 3:2 gegen Nürnberg und feiert einen Auftakt nach Maß.
Und dann noch zwei weitere Zweitligaspiele am heutigen Samstag. Kräuter Fürth und Kiel trennen sich 2:2. Jan Regensburg gewinnt gegen Darmstadt mit 2:0. Es wird wohl auf einen Zweikampf hinauslaufen bei der Tour de France zwischen Titelverteidiger Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, der auch nach der 14. Etappe heute das gelbe Trikot tragen wird. Mit dem Etappensieg hatten heute beide aber nichts zu tun. Dafür waren Lennart Kemner und Simon Geschke bis kurz vor Schluss in der Spitzengruppe mit dabei. Der Sieg ging dann aber an Michael Matthews aus Australien. Steffen Gahr berichtet.
Perfekte Landung für Michael Matthews. Freihändig fuhr der Australier auf den letzten Metern übers Flugfeld von Monde. Matthews feierte einen souveränen und verdienten Sieg. Erst sprengte er die Ausreißergruppe, dann setzte er sich am Schlussanstieg noch einmal ab. Vierter Tour-Etappensieg, perfekt. Yes! Grund zum Feiern hatte auch Simon Geschke. Er hat das Bergtrikot erfolgreich verteidigt. Der Berliner in der Ausreißergruppe des Tages drin. Einmal als Erster, einmal als Zweiter über den Berg, das reichte.
Also an Paris denke ich noch gar nicht in dem Trikot. Ich muss einfach von Tag zu Tag gucken, dass ich so viel wie möglich Punkte kriege. Und wenn ich es dann nach den Pyrenäen noch habe, dann kann man drüber nachdenken. Aber ja, wie gesagt, die Pyrenäen-Etappen sind, glaube ich, nochmal ein richtiger Hammer.
Bei den Ausreißern auch Lennart Kemner. Aber wie zwei andere Fahrer seines Teams in der Spitzengruppe konnte auch der Bremer nicht mit Matthews mithalten und wurde am Ende als bester Deutscher Achter.
Ich bin halt nicht bei 100%, habe mich aber doch am Anfang dann irgendwie überraschend gut gefühlt und habe es halt relativ einfach in die Gruppe geschafft. Und ja, am Ende sind das dann halt die 5% oder 10%, die halt fehlen, um halt dann doch im Sieg mitzufahren. Und ja, schade.
In der Gesamtwertung bleibt Jonas Vingegaard in Gelb. Der Däne verteidigte seine Führung souverän. Und das trotz mancher Attacken seines großen Konkurrenten Tadej Pogacar.
Der Däne Jonas Vingegaard also weiterhin im gelben Trikot bei der Tour de France. Eine Tour, die in diesem Jahr ganz im Zeichen des Coronavirus steht. Mehrere Fahrer mussten die Rundfahrt schon vorzeitig verlassen. Andere dürfen aber trotz positiven Corona-Tests weiter mitfahren und sogar Etappen gewinnen. Warum? Tom Ustroff hat nachgefragt und dabei herausgefunden, dass momentan kaum ein Tourtag ohne neuen Corona-Fall vergeht.
Zuletzt musste der französische Bergspezialist Warren Barguil das Rennen wegen eines positiven Tests aufgeben. Gleich drei Fahrer wurden im Team von Titelverteidiger Tadej Pogacar positiv getestet. Einer konnte vor dem Grand Départ ausgetauscht werden, ein zweiter ging während der Tour von Bord. Der dritte Fahrer, Pogacars wichtigster Helfer Rafał Majka, durfte bleiben. Eine Ärztekommission entschied, dass seine Infektion so mild sei, dass kein Ansteckungsrisiko bestehe. Die Regelung wurde unmittelbar vor dem Grand Départ in Kopenhagen vom Weltverband UCI beschlossen. Sie ist eine Lex-Tour, wie auch Richard Plöche, Chef des Rennstalls Jumbo-Visma, unumwunden zugibt.
Andernfalls wäre es wie bei der Tour de Suisse. Wir hätten 50 Fahrer positiv und raus aus dem Rennen. Das würde heißen, man kommt in Paris mit 5 Fahrern an.
Bei der Tour de Suisse, einem einwöchigen Tour-Vorbereitungsrennen im Juni, mussten mehr als 50 Profis vorzeitig abreisen. Entweder waren sie selbst positiv getestet oder ganze Teams reisten ab, um die Tourvorbereitung nicht zu gefährden. Eine vergleichbare Ausfalldynamik würde bei 3 Wochen Tour de France tatsächlich zu einem Mini-Peloton auf den Champs-Élysées führen. Die Regelung hat deshalb vor allem wirtschaftliche Hintergründe. Aber auch Mediziner tragen sie mit. Die Medical Commission der UCI und viele Ärzte im Peloton finden die Regel angemessen. Die Impfquote im Feld sei hoch und der Krankheitsverlauf bei der aktuell vorherrschenden Virusvariante eher mild. Camille Aldershoff, Teamarzt beim Rennstall DSM.
Ich denke, die UCI hat gemeinsam mit der Kommission gute Regelungen getroffen. 2 unabhängige Personen kümmern sich um jeden Fall. Man muss differenziert darauf schauen. Wenn man an Covid infiziert ist und einen positiven Test hat, aber selbst völlig gesund ist, dann gibt es kein erhöhtes Ansteckungsrisiko.
Manchen Fahrern und Betreuern ist aber schon etwas mulmig bei der Vorstellung von mehreren Stunden Leistungssport in einer kollektiven Atemwolke gemeinsam mit positiv getesteten Fahrern.
Im Feld kann man wenig dagegen tun. Es ist chaotisch und man kann sich das Rad nicht aussuchen, hinter dem man herfährt. Es ist wirklich schwer und unbekanntes Gebiet.
Erzählt Gabriel Rasch, sportlicher Leiter des Teams Ineos. Die meisten Tour-Teilnehmer nehmen die Regelungen aber hin, wie sie auch andere Regeln des Weltverbands annehmen. Lakonisch.
Ja, ganz ehrlich, das liegt überhaupt nicht in meiner Hand. Ich kann das nicht ändern, deswegen versuche ich mir da keinen Kopf zu machen. Die Tour ist anstrengend genug und ich muss mir über zu viele Sachen Kopf machen. Deswegen, ich bin da auch nicht wissenschaftlich ausgefuchst genug, um zu sagen, wenn der CT-Wert über 30 ist, dann ist es okay. Keine Ahnung, nehme ich hin.
Sagt Alexander Krieger vom Team Alpecin De Koenig. Wer die Regelung begrüßt, findet natürlich statistische Daten zur Unterfütterung. Jumbo-Visma-Chef Richard Plöre.
In den Niederlanden gibt es eine Menge Musikfestivals mit vielen, vielen Zuschauern. Etwa 20% kommen da positiv raus. Das bedeutet aber auch, 80% bleiben negativ. Es ist also möglich, sich nicht zu infizieren, obwohl man in großen Gruppen zusammen ist.
Das Tour-Peloton blieb bislang unter dieser 20%-Marke an Infektionen. Das könnte ein Erfolg der Hygieneregeln bei der Tour sein. Der belgische Sportärzteverband SKA befürchtet allerdings einen anderen Grund für die vergleichsweise niedrige Infektionsrate. Laut einem Bericht der Zeitung Het Nieuwsblad wirft der Verband Tourveranstalter ASO vor, die Corona-Tests nicht fachgerecht durchzuführen. Die Stäbchen würden nicht tief genug in die Nase gesteckt. Die ASO wollte diesen Vorwurf nicht kommentieren. Stimmen die Informationen der belgischen Sportärzte, dann gerät der Großversuch der Tour, Corona zu normalisieren, in eine Schieflage. Jumbo-Visma-Teamchef Richard Plöre plädiert zumindest für ein neues Verständnis der Erkrankung.
Wir müssen darauf gucken, als sei es eine normale Grippe, abgesehen natürlich von den Vorsichtsmaßnahmen. Aber wir sollten es als Grippe ansehen und genau das tun wir. Und wenn jemand krank ist, sollte er natürlich raus. Man kommt auch nicht die Berge hoch, wenn man krank ist.
Wie viele positiv getestete Fahrer aktuell noch mitfahren, verraten Tourorganisator ASO und die Teams nicht. Rafael Majka hatte zuletzt Probleme, seinen Kapitän Pogacar im Finale zu begleiten. Bob Jungels auch positiv und im Rennen gewann hingegen eine Tour-Etappe. Mit aktuell noch 159 Fahrern, etwa 450 Betreuern und über 4000 Journalisten und Mitarbeitern der Organisation stellt die Tour de France einen Großversuch dar. Um als sozialmedizinisches Experiment ernst genommen zu werden, muss die Datenlage aber transparenter werden.
Ein Beitrag von Tom Mustoff war das über die unübersichtliche Corona-Lage bei der diesjährigen Tour de France. In Birmingham in den USA finden in diesen Tagen die World Games statt, also die Spiele für alle aufstrebenden Sportarten, die noch nicht zum olympischen Programm gehören. Eine der absoluten Publikumsmagneten ist dabei die Sportart Beachhandball, eine extrem artistische Sportart. Gespielt wird 2x10 Minuten, natürlich barfuß auf Sand. Dreht sich eine Spielerin nach dem Absprung in der Luft um die eigene Achse, dann zählt der Treffer doppelt. Ein Spektakel also für SpielerInnen und Fans, auch bei den World Games in Birmingham, wo in den letzten Tagen vor allem ein Team gejubelt hat, das Deutsche. Die deutschen Frauen waren als Favoritinnen ins Turnier gestartet, vor ein paar Wochen erst sind sie Weltmeisterinnen geworden und haben durch einen Sieg gegen Norwegen im Finale heute am frühen Morgen deutscher Zeit dann auch Gold bei den World Games gewonnen. Das Siegtor in der zweiten Hälfte hat Amelie Möllmann erzielt und mit ihr sind wir jetzt live verbunden. Hallo Frau Möllmann.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Möllmann, Europameisterin, Weltmeisterin und Gold bei den World Games, das alles innerhalb eines Jahres. Ich gehe mal davon aus, dass das heute Nacht ordentlich gefeiert wurde, oder?
Ja, natürlich. Es war eine lange und schöne Nacht. Ich glaube, bei vielen von uns ist jetzt einfach der Druck der letzten Wochen abgefallen. Ich meine, Weltmeisterschaft und die World Games waren jetzt so nah beieinander. Wir standen alle total unter Strom, jetzt für fast einen Monat. Und dass es jetzt alles so zusammengekommen ist, dass es so geklappt hat, da war natürlich die Freude riesengroß.
Welchen Stellenwert hat denn jetzt diese Goldmedaille bei den World Games für Sie im Vergleich zum Weltmeistertitel vor ein paar Wochen zum Beispiel?
Wenn man vielleicht aufs Gegnerfeld schaut, dann muss man schon sagen, dass die Weltmeisterschaft sehr viel kräftezehrender war. Wenn man aber überlegt, dass die World Games nur alle 4 Jahre sind, dass sie jetzt auch nach der WM waren, dass wir alle schon viele Körner während der WM gelassen haben, ist, glaube ich, diese World Games Medaille was ganz Besonderes, die ich für immer, glaube ich, sehr nah bei mir tragen werde. Ist schon was sehr Besonderes.
Jetzt waren diese World Games schon das zweite Turnier in Folge ohne eine einzige Niederlage. Auch bei der Weltmeisterschaft gab es nur Siege für die deutsche Mannschaft. Wieso ist dieses deutsche Team so schwer zu schlagen?
Ich glaube, am Ende kommt es aufs Vertrauen hinaus. Das Vertrauen in jeden Einzelnen, das Selbstvertrauen, was wir uns jetzt auch schwer erarbeitet haben. Das Vertrauen in die Mitspielerinnen. Wir sind alle total gut befreundet. Die Dynamik im Team ist einzigartig. Und dass jeder hinter dem anderen steht. Coaches hinter Spielern, Spielern hinter dem Medical Staff. Das ist das, was dieses Team so besonders und so unschlagbar macht.
Der Deutsche Handballbund hatte die Sportart Beachhandball vor ein paar Jahren ja komplett aus der Förderung gestrichen. Jetzt hat man es innerhalb von 7 Jahren zum WM-Titel und zur Goldmedaille bei den World Games geschafft. Sie haben in diesen 7 Jahren alle Jugendmannschaften im Beachhandball mit durchlaufen. War diese Entwicklung dann abzusehen?
Nein, ich glaube, so eine Entwicklung kann niemand absehen. So ein Erfolg kann auch niemand absehen. Aber ich glaube, diese Passion, die jeder von uns für den Beachhandball in sich trägt, ist das, was am Ende hier so ausschlaggebend war und weswegen wir auch diese Entwicklung nehmen konnten. Niemand von uns hat je aufgegeben zu kämpfen. Wir haben alle so viele Rückschläge einstecken müssen und dass wir als Team jetzt Step by Step die nächsten Schritte gehen konnten und uns am Ende mit Gold belohnen konnten, war dann der krönende Abschluss.
Jetzt wird Beachhandball ja schon seit längerem auch als Kandidat für die Aufnahme ins olympische Programm gehandelt. 2024 in Paris hat es noch nicht geklappt. 2028 finden die Spiele dann in Los Angeles statt, also auch in den USA. IOC-Präsident Thomas Bach war in diesen Tagen auch in Birmingham vor Ort, hat sich auch mit Ihnen getroffen. Gab es da schon erste Versprechen, was eine Aufnahme ins olympische Programm angeht?
Also Herr Bach war sehr nett, war sehr aufgeschlossen, sehr nahbar. Was total schön war, dass wir da direkt in den Austausch gehen konnten, war sehr interessiert und war auch sehr angetan von unserem Sport, was natürlich immer total schön ist. Ich glaube, uns darf er da keine direkten Versprechen machen, aber es gab einen kleinen Olympia-Pin für unseren Rucksack, den wir jetzt alle ganz nah bei uns tragen und natürlich weiter hoffen auf das große Olympia 2028.
Sagt Beachhandballerin Amelie Möllmann, die gemeinsam mit der deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft Gold bei den World Games gewonnen hat. Frau Möllmann, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Eine Medaille ist auch das große Ziel der Feldhockey-Nationalmannschaft der Frauen bei der Weltmeisterschaft in Spanien und den Niederlanden. Heute um 21.30 Uhr geht es im Halbfinale gegen Argentinien. Ein Team, das in der Vergangenheit nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Deutschen gehörte. Jörg Tegelhütter.
Vorfreude auf den Angstgegner. Wenn die deutschen Hockeyspielerinnen im WM-Halbfinale gegen Argentinien auflaufen, könnte Frau durchaus ins Grübeln kommen. Denn gegen die Südamerikanerinnen gab es in der jüngeren Vergangenheit nichts zu holen. Niederlagen im Frühjahr in der Pro League, Olympia aus 2021 im Viertelfinale von Tokio. Doch das zählt alles nicht, betont Bundestrainer Valentin Altenburg.
Also Außenseiter ist Papier, wir sind aber auf dem Platz. Und das ist in einem WM-Halbfinale ganz viel Gegenwind auf ganz verschiedenen Ebenen, taktisch, technisch, mental geben wird. Das ist ja allen, glaube ich, bewusst. Und wir haben eigentlich richtig Lust darauf, egal was da jetzt kommt, Lösungen dafür zu finden.
Die DHB-Auswahl hat in den letzten Turnierwochen Selbstbewusstsein getankt. Nur eine Niederlage in der Gruppenphase und jetzt 2:0-Siege in der K.O.-Runde gegen Südafrika und Neuseeland. Die defensiv starke Mannschaft um Kapitänin Sonja Zimmermann ist gerüstet. Das Motto: gewinnen, egal wie.
Wenn wir ehrlich sind, 10 K.O.-Spiele. Es geht jetzt nicht darum, dass wir Top-Tor-Verhältnis haben, um irgendwie noch einen besseren Platz in der Gruppe zu haben, sondern es geht einfach nur darum, von Spiel zu Spiel einfach weiterzukommen, und da langt mir ganz ehrlich auch ein 1-0.
Und sollte das gegen die Argentinierinnen tatsächlich gelingen, könnten sich die deutschen Frauen freuen über die erste WM-Medaille seit über 20 Jahren.
Informationen von Jörg Tegelhütter. Los geht's für die deutschen Feldhockeyfrauen dann heute Abend um 21.30 Uhr. Und damit schalten wir jetzt live zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft nach Eugene in die USA. Früher morgen dort, die ersten Qualifikationswettkämpfe haben gerade erst begonnen. AD-Reporter Burkhard Hupe ist mit dabei. Herr Hupe, was sind denn die Highlights dieser ersten paar Stunden an diesem zweiten Wettkampftag?
Nee, wir sind erst seit 30 Minuten erst so richtig eigentlich hier dabei im Stadion, im Hayward Ground von Eugene. Und ich muss sagen, Lea Meyer hat mir imponiert. 3000 Meter Hindernisläuferin. Vermutlich wird es nicht reichen fürs Finale. Sie hat ihren Vorlauf gerade absolviert, aber es war bravourös. Sie ist nämlich gleich zu Beginn des Rennens kopfüber in den Wassergraben gestürzt und hat das Rennen trotzdem bravourös zu Ende gebracht. War am Ende nur 5 Sekunden über ihrer persönlichen Bestleistung. Wer weiß. Ach na ja, der Konjunktiv hat im Sport ja eh nichts verloren, schon gar nicht im Spitzensport. Jetzt zählen die Fakten auch für Gesa Krause, die aktuell unterwegs ist im zweiten Vorlauf über 3000 Meter Hindernis. Normalerweise ist Gesa Krause eine Kandidatin für vordere Plätze. Die große Frage ist, kann das auch in diesem Sommer gelingen? Denn Gesa Krause hat eine schwere Erkältung auszukurieren gehabt und weiß nicht genau, was die Form hergibt. Sie will unbedingt ins Finale kommen und würde das vermutlich schon als großen Erfolg verbuchen. Der 3000 Meter Hindernis-Vorlauf für sie hat begonnen. Aktuell liegt sie noch im Mittelfeld des Rennens und muss noch ein paar tausend Meter gehen.
Informationen waren das von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene von ARD-Reporter Burkhard Hupe. Erste Ergebnisse gibt es dann hier im Programm in Sport aktuell ab 22.50 Uhr. Zum Abschluss dieser Sport am Samstag-Sendung schauen wir noch nach Island, wo in diesen Tagen ein Wettkampf der ganz besonderen Art stattfindet. Jedes Jahr wird auf der Insel der stärkste Wikinger gesucht und seit vielen Jahren auch die stärkste Isländerin. Beide Wettkämpfe verstehen sich als Teil der historischen Kultur des Landes. Die Frauen messen sich an diesem Wochenende, die Männer haben ihren stärksten Vertreter zu Beginn des Monats ermittelt. Jessica Sturmberg über dieses besondere Stück Sportkultur.
130 Kilo in der rechten und noch einmal 130 Kilo in der linken Hand als Gewichte über eine Strecke von 20 Metern hin und wieder zurücktragen. Bondaganga, Bauerngang heißt diese Disziplin. In Anlehnung an die harte Arbeit der Bauern, als sie noch nicht von modernen Maschinen unterstützt wurden und noch sehr viel mehr eigene Kraft nötig war, um die Arbeit am Hof zu bewältigen. Der Bauerngang ist eine von 8 Prüfungen, die die 10 Teilnehmer des Wettkampfs Vestfjarðar Vikingurin machen, um aus ihnen den stärksten Isländer zu ermitteln. Wie sehr das in die Arme und Beine geht, ist jedem anzusehen, mit den hochroten und schmerzverzerrten Gesichtern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer feuern jeden der 10 an, und doch muss immer wieder einer im Kampf Mann gegen Mann die Gewichte fallen lassen. um dann erneut zu versuchen, die insgesamt 260 Kilo innerhalb der vorgegebenen Minute ins Ziel zu bringen. Einer der schnellsten ist der Vorjahressieger Stefan Karel Thorvarsson.
Wir machen das, was die alten Wikinger als Bauern oder Seemänner tun mussten. Wasserfässer hin und her schleppen, Heuballen in die Scheune tragen und solche Dinge. Nur mit höheren Gewichten.
Stefan Karel Thorvarsson war früher mal Basketball-Nationalspieler, musste dann aber nach mehreren Gehirnerschütterungen aufgeben und widmet sich sportlich jetzt ganz diesem Wettkampf. Schon zum 5. Mal ist er dabei.
Das ist einfach ein großer Spaß, den Menschen diese alte Tradition nahezubringen und sie mit den Wettkämpfen zu unterhalten.
In 3 Tagen messen sich die starken Männer in 8 tatsächlich sehr unterhaltsamen Disziplinen. Bierfässer hochwerfen, eine Art Baumstamm mit Gewichten in die Höhe ragen, Fässer durch ein Schwimmbadbecken ziehen und dann rausholen, schwere Steine tragen und zum Schluss das klassische Gewichte heben. Konzipiert wird der Wettkampf jedes Jahr vom früheren 4-fach Weltmeister im Strongman-Wettkampf Magnus Wehr Magnusson, dessen Weltkarriere mit diesem Wettkampf begann.
Wir wollen dabei an die Wurzeln unserer Geschichte von Bauern und Seemännern gehen. Es ist auch ein Denkmal an diese alte Zeit, in der es den Stärkeren gut ging, denn es machte einen Unterschied, wer stärker und robuster war.
Die Wettkämpfe finden an verschiedenen Orten im Nordwesten von Island statt. Ganz in der Nähe eines Strands, an dem auch noch 3 Steine stehen, an denen sich die alten Wikinger messen konnten. Wer den größten tragen konnte, bekam die beste Arbeit und den höchsten Lohn. Was mögen die Zuschauerinnen und Zuschauer daran?
Das ist großer Spaß, denen zuzusehen.
Oh, der ist aber super schnell.
Und das mit 260 Kilo.
Die nehmen das alles sehr ernst und geben ihr Bestes. Das finde ich gut. Aber es ist nicht verbissen. Es ist hier eine entspannte Atmosphäre. Ein gemeinsamer Kampf, keiner gegeneinander.
Es fällt auf, wie sich die 10 Teilnehmer gegenseitig helfen und anfeuern. Auch wenn am Ende einer den Wikingerhelm und Sach- und Geldpreis von umgerechnet insgesamt rund 2.500 Euro erhält, ist es ein Mit- und kein Gegeneinander. Sie alle haben Jobs, Familien und nutzen jede freie Minute für das Training. Denn bei aller Unterhaltung ist es auch ein sehr fordernder Wettkampf. Robert Rittweger, ein Deutsch-Isländer, ist mit 21 Jahren der jüngste Teilnehmer und zum ersten Mal dabei.
Das ist nicht nur stark zu sein, man braucht auch einfach das, so Endurance und Power und alles. Es geht alles da zusammen. Ist es schon intensiv.
Die Anstrengungen werden vom Publikum mit lautstarker Anfeuerung gewürdigt. Gerade bei den letzten Wettkämpfen, wenn die Kräfte nach den anstrengenden 3 Tagen schwinden und nicht mehr jeder seine Topleistung hervorbringen kann, kommt diese Unterstützung gut an. Nicht nur der Sieger, auch alle anderen erhalten großen Applaus. Vorjahresgewinner Stefan Karel Thorvarsson ist dieses Mal 2. geworden. Robert Rittweger bei seiner Premiere 9. Alle posieren nochmal zusammen für das Gruppenbild.
Ich meine, wir sind vielleicht nicht viele hier, die das machen, aber schon sehr viele, die zugucken und so.
Sagt Robert Rittweger, bevor er hungrig und müde ins Auto steigt und der Tross sich auflöst, bis zum nächsten Jahr, wenn wieder der stärkste Wikinger gesucht wird.
Ein Beitrag von Jessica Sturmberg, den Sie auch jederzeit nochmal in unserer Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder online unter deutschlandfunk.de/sport nachhören können. Und damit endet diese Sport am Samstag-Sendung. Mein Name ist Raphael Späth. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören. Wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.